Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon. Die Vorrunde an der Fußball-Weltmeisterschaft ist vorbei und es stellt sich eine Frage. Passiert das wirklich Wichtige an diesem Fußballturnier eigentlich neben dem Rasen? Wir wollen heute diese Frage mal mit Ja beantworten und uns ein wenig mit der medialen Aufarbeitung des sportlichen Geschehens befassen. Und dazu sind heute zu Gast Anne Fournier, Westschweizer Korrespondentin von Lütter, und Pedro Lenz, Autor aus Bern. Beginnen möchte ich eigentlich mit einem netten Bonmot, einem Aphorismus. Jemand sehr Gescheites hat mal gesagt, über Musik zu schreiben, das sei wie zu Architektur tanzen. Wenn man jetzt das auf den Fußball ausweiten würde, Pedro Lenz, kann man denn eigentlich passend über Fußball reden?
Ja, das kann man selbstverständlich. Das Problem ist nur, dass man meistens ein bisschen zu spät kommt, denn der Fußball ist schneller als die Sprache.
Anne Fournier, wie sieht das
nicht
aus?
Nicht in der Schweiz. Also, aber was heißt passend? Also ich finde also
adäquat.
Adäquat, ja. Also ich habe eben immer den Eindruck, wenn es so eine große Veranstaltung für Fußball gibt, lassen sich alle Journalisten von ihrer Frustration befreien und plötzlich ist die Zeit zu so großen Metaphern und Freiheit und man lässt seine Fühler also sich ausdrücken, wie man im ganzen Jahr machen möchte, aber nicht darf oder diese Zurückhaltung hat. Und tatsächlich ich habe eher den Eindruck, die Journalisten, also die spielen besser als die Spieler.
Also die Metaphern wollen wir mal eine nennen. Eine chilenische Zeitschrift hat geschrieben nach dem Spiel Chile gegen Schweiz: 11 Wildkatzen fressen 10 Mäuse. Pedro Lenz.
Wunderschön. Und das ist ja gar nicht so einfach, 10 Mäuse zu fangen, nicht? Also, aber sie haben es dann gemacht. Das natürlich. Eben, es gibt schöne Sprachbilder und ich finde, das habe ich mir nie so überlegt. Aber was Anne Fournier sagt, leuchtet mir total ein. Die Journalisten müssen das ganze Jahr ernst bleiben und dann kommt die WM und dann plötzlich gelingen ihnen verbale Tricks und Fallrückzieher und Kopfbälle. Das.
Obwohl, jetzt kann man sagen, es gibt eine Ähnlichkeit bei dem Wortschatz zwischen, also was für den WM benutzt wird und was über Libyen-Affäre auch.
Da in welchem Sinn denn?
Weil ich aber immer ein bisschen Mühe gehabt, also obwohl es erklärbar und verständbar ist, warum es so immer kämpferische Wortschatz ist beim Fußball. Also man ist wie ja, natürlich sind zwei Mannschaften und sie kämpfen gegeneinander, aber das ist auch sehr oft mit Metaphern, also sehr kämpferische Metaphern, also und Machtspiele. Also das lässt es sich erklären von der vom Fußball, also von meinem Sport und so weiter. Aber man ist nicht so, man könnte noch mehr poetisch werden. Und eben das Beispiel mit Wildkatzen und Mäuse scheint das ein bisschen friedlicher zu sein.
Aber interessanterweise ist die Fußballliteratur immer, oder eben Berichterstattung immer dann poetisch, solange es den eigenen Leuten gut geht. Wenn die eigene Mannschaft gut spielt, dann kann man kreativ sein, wunderschöne Metaphern finden. Als die Schweiz gegen Chile verloren hat, da wurde es dann massiv rassistisch. Plötzlich war der Schiedsrichter ein Kameltreiber, weil er aus Saudi-Arabien kommt. Mhm. Und wirklich, die untersten Schubladen wurden gezogen. Und dann in den Leserbriefen sowieso. Der Mann hat die gleiche Religionszugehörigkeit wie Gaddafi und solche Dinge konnte man lesen. Und da verliert sich dann das Spielerische und da wird es dann wirklich...
Aber man hat oft den Journalisten in der Schweiz den Vorwurf gemacht, nicht genug mit Enthusiasmus über seine Sportler zu schreiben, immer zu viel Kritik gegenüber das Land und so weiter. Und ich muss zugeben, ich war ein bisschen froh diesmal, also nach dem Match gegen Spanien, dass für einmal die Superlative und die reichen Metaphern nicht nur für einen gewissen Roger F. reserviert.
Der Mann mit dem Tennisschläger.
Ja, genau. Wo manchmal finde ich, man verliert ein bisschen als Zurückhaltung. Es wird schon ein Held der Nation sein. Also ich habe viel Respekt für ihn als Sportler, aber ich brauche ihn nicht, um mich Schweizerin zu fühlen oder um mich so Interesse für mein Land zu haben. Und plötzlich hat man da ihm als Vertreter eine. Ja, also das ist noch ein anderes Thema. Aber ich war froh zu sehen, dass für einmal könnte man auch sagen, ja, also die Schweiz kann auch, ja, hat da auch eine fairen Explore. Also,
ja, aber es ist natürlich schon manchmal dieser Chauvinismus, der manchmal durchdrückt. Nicht nur hier, überall, in jedem Land, ist doch manchmal ein bisschen peinlich. Mhm. Oder ich denke, Deutschland gewinnt 4-0 und dann habe ich gelesen...
Sind Sie Weltmeister?
Nee, ich habe gelesen, nicht nur Weltmeister, Sie haben den Fußball neu definiert. Mhm. Und ein paar Tage später verlieren Sie gegen Serbien 0-1 und alles ist wieder furchtbar und Ballack fehlt und... Natürlich, das sind Emotionen.
Aber das ist auch eben, das ist eine wichtige Frage. Also, was du da sagst, weil das ist, man sieht das, also, ich weiß, wir werden darüber nochmal sprechen, über Frankreich, aber jetzt eben, also, Fußball wie fast wieder eine politische, Debattpolitik, also, betrachtet. Also, das ist wie wenn die Zukunft des Landes plötzlich in Gefahr war oder in Frage war. Und das ist eben diese Unfähigkeit, also, ein bisschen Distanz zu nehmen. Also, dann kann man das sagen. Vielleicht entspricht das die heutige Zeit, wo eben man, das ist eine schwierige Zeit, also, wirtschaftlich, und das ist ganz gespannt, also die, vor allem in Europa, also jetzt ist es eben und plötzlich kommt dieses Ereignis und da, das ist ein bisschen wie le Karneval, alles kann raus.
Aber
ja,
es kommen dann auch wieder die alten Stereotypen, oder? Die Afrikaner sind verliebt, aber nicht diszipliniert und nicht organisiert, die Deutschen kampfstark, die Spanier, was weiß ich, es kommen dann wieder alte nationale Stereotypen. Es kommt wenig Neues, lustigerweise.
Sollte man, also Frankreich werden wir sicherlich zurückkommen, Anfonie, weil das ist ja ein interessanter Fall, der zum Teil auch wirklich etwas mit Medien zu tun hat. Aber trotzdem noch vorher, dies wäre eine Möglichkeit, dass man es einfach bei Statistiken lässt. Da gibt es keinen Ermessensspielraum und dann sind auch alle zufrieden.
Und die Amerikaner haben ja eine große Vorliebe für Statistiken. Deshalb sind amerikanische Sportarten immer... Sportarten, in denen es sehr viele Punkte zu gewinnen gibt. Die mögen im Basketball all die Statistikblätter, wie viele Rebounds, wie viele Pässe angekommen, wie viele Fehlpässe und alles. Bei uns, also jetzt im Fußballsport, da gibt die Statistik nicht so viel her. Mm. 70% Ballbesitz und dann trotzdem
7:1 Corner oder so, das gibt nicht so viel her.
Nee, man muss schon darüber ein bisschen, wie soll ich sagen, man muss das Schreibend oder Erzählend ein bisschen verbessern, oder das Spiel.
Was mich jetzt, ein Stichwort, das Sie gebracht haben, Anfonie, dieser kämpferische und kriegerische Wortschatz, der da zum Einsatz kommt. Ich gehe ein bisschen in die gleiche Richtung. Ich habe mir das ein bisschen angehört und jetzt in der Vorrunde, wo alles noch ein bisschen defensiv war, hat man manchmal so das Gefühl, man hört im Sitzungsbericht aus dem Architekturbüro irgendwo aus dem Mittelalter zu, über Mauerbildung, doppelte Mauerbildung, Riegel, Turm in der Abwehrschlacht.
Ja, das ist auch peinlich.
Oder auch ziemlich also abstrakt, also da habe ich zum Beispiel einen Kommentar nach dem der Erfolg der Schweiz. L'équipe nationale a réussi le premier coup fumant de cette Coupe du Monde 2010. Une performance essentiellement défensive avec un soupçon de réalisme matiné d'une jolie dose de réussite, un style qui ne fait rêver personne.
Tönt wie ein Kochrezept.
Genau, ein bisschen, und, also sehr abstrakt. Alors, das ist in 24 Heures. On évitera tout autant d'en faire un modèle. Also, ziemlich kritisch, aber auch ziemlich,
also mit einem leichten Hauch, also sehr defensiv, aber sehr mit einem defensiv. Leichten Hauch von Einfallsreichtum. Wenn ich gerade bei diesem Spanien-Spiel noch einhaken darf, einfach mal ein paar Schlagzeilen so. Also der Blick-Titel zum Beispiel einfach Geilson, die Basler Zeitung schreibt, ein Tor für die Geschichte, das deutsche Fachblatt Kicker, Sensation, Hitzfeld schockt Spanien. Also es war eigentlich ein Mann und das war der Trainer. Boah. Und die NZZ, die bleibt da ziemlich nüchtern. Schweizer WM-Sieg eröffnet Perspektiven.
Ja, das ist auch eben... Die Zeitung behält dann natürlich ihren Stil, den sie sonst auch hat. Aber interessant war es in Spanien, oder? Kleiner Preis für grosse Leistung stand da. Alle sagten, wunderbar gespielt, aber ineffizient. Die kleine Schweiz mauert sich ein und hat Glück. Also da war dann diese Genialität des Schweizer Riegels nicht mehr so genial.
Bei den Italienern wurde es übrigens sehr geschätzt gleichzeitig, dieser Schweizer Riegel.
Grazie a Svizzera, weil sie natürlich froh wären, wenn sie nicht auf Spanien treffen würden. aber Ja, ich finde es interessant. Die Schweiz, also als Griechenland Europameister wurde, mit so einem System, alle hinten reinstehen, haben alle die Griechen gehasst. Und ich sage immer, wenn wir so Weltmeister werden, das möchte ich nicht. Denn ich möchte nicht, dass alle uns hassen wegen unserem Fußball.
Ja, aber ich glaube, obwohl eben in der Kritik der französischsprachigen Zeitung in Suisse Romande, also war das schon eben ein Exploit, ein Mirakel, ein Wunder, aber immer mit ein bisschen Zurückhaltung. Also das war nicht auch, die Spieler selbst bleiben ziemlich zurückhaltend und wollen nicht glauben, sie haben da also schon den ganzen WM gewonnen. Also das ist immer ein bisschen zurückhaltend. Und was auch gefallen hat, glaube ich, ist vor allem der Eindruck, dass die Schweizer selbst auf dem Boden, also beim Spiel, Lust hatten, zu kämpfen, um ein Wort zu brauchen, nicht so dieser, also kämpferisch auch scheint. Ich glaube, das war auch vielleicht, was zum Beispiel die Mannschaft von dieses Jahr als diejenige von 2 Jahren, also ein bisschen trennt. Also man fühlte vielleicht mehr, also das wurde mindestens in der französischsprachigen Zeitung unterstützt, also dass man fühlt mehr eine Mannschaft, die Lust hat, wirklich sich zu engagieren und zusammen, auch defensiv, aber trotzdem daran zu glauben, ein bisschen. Ja.
Dann gibt es beim Wortschatz, um über Fußball zu reden, fällt mir auf, jetzt speziell bei der Schweizer Berichterstattung, so eine Tendenz zu substantiviertem Deutsch. Es wird von Antizipation geredet, von Disposition. Alles so Wörter, die klingen wie irgendwie aus der Vorstandssitzung an und für sich.
Ich glaube, wie sich der Fußball ja entwickelt, also im Laufe der Jahre, wenn Sie Fußball sehen, in Archivbildern aus den 70er Jahren, ist es ja alles viel langsamer. So entwickelt sich auch die Sprache. Ich kann mich erinnern, weil ich als Kind immer Fußball am Radio gehört habe, da gab es natürlich ganz einfache Floskeln. Schuss aus der zweiten Reihe, uiuiui, Zentimeter fehlten. Das waren so die üblichen Begriffe damals. Und jetzt hat sich das entwickelt, modernisiert. Die Trainer bringen ja auch immer wieder neue Begriffe. Die Systeme werden immer noch so ein bisschen schlauer konzipiert und da passt sich die Sprache an.
Also wenn dann mal einer proaktiv Fußball spielt, dann wissen wir, dass wir in der neuen Zeit angekommen sind. Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Wir sprechen heute über die mediale Verarbeitung dessen, was Fußball ist, an der Fußball-Weltmeisterschaft. Zu Gast sind Anne Fournier und Pedro Lenz. Frankreich, unser Nachbarland. Vive la France hieß es anfangs und jetzt inzwischen heißt es eher Vive la Farce, wie im Spiegel Online zu lesen war. Eine fußballerische Affäre, die inzwischen zur Staatsaffäre wurde, man kann es nicht anders sagen. Das fing alles an mit den ausfallenden Worten von Nicolas Anelka gegenüber dem ziemlich umstrittenen Trainer Raymond Domenech und dann der folgende Spielerstreik und dann das Eingreifen des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy und dann eine Sportministerin, die länger in Südafrika bleiben muss, damit sie die Mannschaft wieder kitten kann. Als erstes mal die Frage, welche Rolle spielen denn die Medien in diesem ganzen Durcheinander, Anne Fournier?
Also ich möchte schon mit einem Zitat anfangen, wenn ich darf, die auch durch die Medien gemacht worden ist, aber durch Radio. Dès que vous n'avez pas de patron, il y a le bordel.
Wenn man keinen Chef hat. Hein?
Ja, und comment voulez-vous gouverner un pays où il existe plus de 300 sortes de fromage? Das ist von De Gaulle. Aber also diese zwei Sätze hat eine sehr bekannte Präsident von einer Mannschaft in der Schweiz, Christian Constantin, beim Radio.
Christian Constantin, okay, hat sich auch noch geäußert.
Ja, genau, er hat darüber geäußert und er meint, sobald kein Chef dabei ist, ist es le bordel. Also,
und wie soll man ein Land regieren, das 300 Käse hat?
Ja, eben, das ist ein bisschen das Problem für Frankreich, seiner Meinung nach. Aber das war so.
Und was genau meint er damit?
Er meinte eben, es gab zu viele Entscheidungen, die nicht genommen worden sind. Und es gibt immer diese gewisse Kokoriko, französische Kokoriko, aber danach, wenn
also
man.
Also das Krähen des gallischen Hahns, kann man da sagen?
Genau, ja. Aber also unabhängig von davon, also diese Affäre, also und wie sie jetzt eine Staatsaffäre wird, ist also ziemlich schockierend, finde ich. Also das heißt, dass Fußball unabhängig von der Qualität Qualität der Mannschaft, der französischen Mannschaft und seiner muss jetzt, also diese Mannschaft trägt auch jetzt fast alle Probleme des Landes auf den Schultern. Also wenn man
ja, tut sie das tatsächlich? Also das ist ja die Frage, die sich stellt. Oder gibt man der Mannschaft da eine Verantwortung, die sie eigentlich gar nicht hat?
Ja, also man kann schon, also danach, ich bin nicht ein großer Spezialist von Spiel, von Fußball, aber unabhängig von der Qualität des Match, also das Spiel, man kann schon sagen, wie seine Behaltung, also wie vielleicht die Sportler, die Fußballer reagiert haben und wie als Star, und man weiß, dass sie eben die Löhne auch sehr, sehr hoch sind bei den französischen Spielern und sie sich wie starr benehmen, aber das muss nicht, also meiner Meinung nach, ein Grund sein, was man in der französischen Presse lesen könnte, auch also mit fast die ganze Probleme der Stadt auf ihre Schultern zu legen. Also ich glaube, das ist daran, es ist wie wenn sie das alles symbolisieren würde. Also Frankreich geht es nicht so gut. Also das ist das Ergebnis dieser Bling-Bling-Gesellschaft, also was Sarkozy sehr, sehr lieb war, und jetzt viele in Fragestellung, also mit Europa und alles. Und plötzlich kommt diese Mannschaft, die schon seit Jahren ja so auch sehr kritisiert werden, auch durch seinen Trainer. Aber unabhängig davon, also man hat den Eindruck, ja, jetzt symbolisiert, also hat sie alles auf ihren Schultern. Und
aber das hat ja schon mit der Sportministerin angefangen, die vor der WM öffentlich kritisiert, das Hotel der Franzosen sei zu teuer, die dann selber nach Südafrika geht und ein noch teureres Hotel für sich hat als das, was sie kritisiert hat. Da fing das schon an. Davon hat man schon gelesen, bevor der erste Ball gespielt wurde. Offenbar hat diese Ministerin versucht, sich über die Nationalmannschaft zu profilieren. Das muss die Spieler auch geärgert haben, denn die haben ja das Hotel, das sie haben, das ist denen eigentlich egal. Die müssen da arbeiten. Und da gab es schon Missstimmung, habe ich den Eindruck.
Aber wenn man jetzt das Ganze anschaut, also Anfroni hat erwähnt, irgendwie macht man jetzt alle Probleme der französischen Gesellschaft und auch der Politik, macht man irgendwie an dieser Nationalmannschaft. Wie ist denn das eigentlich in Spanien, Pedro Lenz? Also ich meine, da gibt's Spanier und da gibt's Katalanen in dieser Mannschaft. Und
Basken gibt auch, und ja, alles Mögliche.
Wird die auch so als Symbol dieser multikulturellen Gesellschaft angeschaut, die Mannschaft, oder wie läuft das?
Ja, in Spanien hat man die Nationalmannschaft ja eigentlich gar nie groß gemocht. Da war immer klar, ja, die versagen im Viertelfinal, sind die immer draußen und die könnten viel mehr, aber die raufen sich nicht zusammen. Und seit den Zeiten von Luis Aragonés, dem Europameistertrainer, hat sich das geändert. Gute Spieler hatten die immer, aber jetzt ist eine Generation da, die sich offenbar in der Nationalmannschaft zusammenfindet und die Animositäten aus dem Club vergisst. Und deshalb funktioniert
es. Aber auch den Hintergrund, also welcher Volksgruppe man angehört.
Genau, das spielt dann nicht mehr so eine Rolle wie früher. Früher sagt vielleicht der Katalan, ich spiele dem den Ball nicht zu, denn das ist ja ein Kastilier oder das ist ein Andalusier, mit dem will ich nicht. Und das hat sich jetzt gelöst im Moment. Im Erfolgsfall ist es auch viel einfacher. Ich finde es ja hochinteressant, denn 98 ist Frankreich mit so einer Mannschaft Weltmeister geworden, also mit einer Truppe, was Leute hatten mit senegalesischem Background, nordafrikanischem Background, spanischem Background auch.
Und ein oder zwei Franzosen.
Basken hat es drin, alles Mögliche. Und die haben... Dann haben sie gesagt, das ist jetzt eben genau der Spiegel unserer Gesellschaft, der ideale Melting Pot, wo alle zusammen was Großes erreichen.
Aber warum passt das jetzt nicht mehr?
Weil der Erfolg nicht da ist. Solange, wie das gut geht, kann man sagen, schaut, wir sind ein Beispiel, oder, für multikulturelle Verbundenheit. Und wenn der Erfolg nicht mehr da ist, dann sagt man genau das Gegenteil. Dann sagt man, ja, das ist ein Problem einer Gesellschaft, die nicht zusammengehört oder so.
Aber ja, und ich finde bei Frankreich, ja, man hat eben alle diese Debatte letzten Monaten über Identität. Man fühlt, es gibt jetzt, also wie in vielen anderen Ländern, aber Spaltung in der Gesellschaft, auch jener, der herkommt. Also es gab diese ganzen Probleme mit dem Banlieue, und man hat den Eindruck, in diesem Land, also brennt es sehr, sehr kräftig. Und jetzt wird es eben auch durch diese Mannschaft ausgedrückt. Und man hört sofort die Reaktion von gewissen Franzosen, die sagen, ja, schauen Sie, wenn mit diesen Leuten aus Afrika und alle, sie sind unfähig, sich zu benehmen. Sie, ja.
Also jetzt kommt trotzdem wieder dieser Rassismus.
Genau. Und also da macht mir also Fußball ein bisschen Angst. Also,
ja, das ist Angstmacht.
Und also, warum, wie kann man erklären, dass plötzlich Fußball eine Staatsaffäre wird? Also dass Nicolas Sarkozy schon eine Versammlung organisiert im Herbst, um darüber zu sprechen. Das ist, natürlich, es ist bestimmt eine Krise in der Fédération Française. Man kann auch über den Trainer.
Im Fußballverband.
Fußball, ja, genau. Aber, und vielleicht auch ein bisschen, das sage ich als Roman, wir haben immer ein bisschen.
Ja, Sie freuen sich ja immer
ja,
scheinbar.
Ja, teilweise schon. Aber ich erinnere mich, als Domenech hier in der also bei dem Euro, also geschlagen worden ist, er hat das so gesagt gegen Italien. Er hat gesagt, ja, für uns war das einfach ein Training für Afrika, Südafrika. Und ja, vielleicht ist das auch eben ein bisschen jetzt le revers. Also auch von dieser Art von Arroganz, die schon in Frankreich manchmal spürbar ist.
Ich glaube auch, dass man sich bei Frankreich noch ein bisschen mehr freut, wenn sie versagen, als bei anderen Nationen.
Ja, Deutschland, lassen wir jetzt auch. Aber trotzdem nochmal zum Anfang der Affäre, um die Frage nochmal gestellt zu haben, die Rolle der Medien. Also ja. es fängt damit an, dass der Stürmerstar Nicolas Anelka von Chelsea zum Trainer etwas sagt, was wir «Wat de faire beep, selfies de beep». Und das kommt auf der Sportzeitung Frankreichs auf die Titelseite.
Ja, auf die beste Sportzeitung.
Da war ja ein Maulwurf. Das hat ja die Mannschaft zu wütend gemacht. Irgendeiner muss das gesagt haben. Eben. Es gab einen Maulwurf, also einen, eine undichte Stelle. Und das sollte nicht passieren, denn alles, was in der Garderobe gesprochen wird, sollte nicht an die Presse. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz.
Ich glaube, das ist normal, dass die Presse so reagiert hat. Also eigentlich, was hätten wir gemacht? Also ich weiß nicht, ob eine Art Tabu gewesen wäre. Ja, nein, darüber dürfen wir nicht schreiben. Ich finde, das Problem ist eher zu wissen, wie es zum Medien gekommen ist. Also meiner Meinung nach, ja. Also.
An und für sich ist das ein ganzes, also ist die ganze Affäre angeheizt durch die Medien, kann man sagen. Also es gehört nicht dorthin, sagen Sie, Pedro Lenz.
Ja, aber da hat Anfune schon recht. Wenn ich Medienschaffender bin und diese Information kriege, dann schreibe ich natürlich darüber. Was faul ist, wie kommt das raus? Mhm. Und ich meine, Anelka, wissen Sie, Anelka kannte man vor 10 Jahren in Spanien schon als einfach ein Typ, der nicht viel im Kopf hat. Entschuldigung. Und
ein Stinkstiefel.
Ja, er kann spielen, aber er ist blöd. Mhm. So, aber gut, jetzt ist das rausgerutscht. Ich persönlich fand das nicht so schlimm. Domenech hat es offenbar sehr cool genommen, hat gesagt, also gut, du spielst zweite Halbzeit nicht mehr. Mhm.
Aber seine Figur ist sehr interessant, eben als er danach vor den Medien eben das Pressekommuniqué von der Mannschaft gelesen hat, wo sie sagen, sie wollen nicht trainieren. Man könnte sich fragen, ja, was ist, wo steht er da? Also ist er da ein bisschen le Pion, also die keine seine Seite nicht gewählt hat, und das hat noch dazu gebracht, dass diese Affäre eine große Psychodram und eine Tragikomödie geworden ist.
Ja,
und
ist schon speziell.
Das kommt vielleicht auch, das in sich selbst, das ist ein geniales Ereignis, also wie es ja so, darüber hat man auch viel gelesen, also plötzlich haben wir ein Überrois, eine Tragikomödie, eine Beresina, les Bleus sont des Crétins, des Tancrés, also.
Das ist super interessant, aber auch eben schon nur die Symbolik, dass man muss sich vorstellen, die Arbeiter streiken und der Patron muss dann, oder der Chef muss dann ihre Streikforderungen vorlesen. Also, ich habe mich gefragt, er hat ja diesen Streik nicht gewollt, muss das lesen. Vielleicht ist er der Einzige, der fehlerfrei lesen kann in diesem Team, ich weiß es nicht.
Ja, jedenfalls haben die Franzosen uns damit eigentlich eine nette Affäre beschert.
Aber das ist trotzdem, Entschuldigung, wenn ich nur zufügen kann, das ist trotzdem ein bisschen, also das ist schon problematisch, dass eben, ja, wir lachen jetzt darüber, aber wenn man denkt, dass diese Leute fast, also ich glaube, Ribéry fast 1 Million pro Monat gewinnt, ja.
Ja, da darf man sich schon Fragen stellen.
Fragen, ja, ist es im Leben unserer Gesellschaft so langweilig, dass wir sowas brauchen?
Nee, aber das sind ja die gleichen Typen, die minderjährige Frauen einfliegen lassen und so. Also ich meine, Eben, schauen Sie sich diesen Ribery an und so. Wir machen vielleicht den Fehler, dass wir von denen, die den Ball am Fuß führen können, auch noch erwarten, dass sie darüber hinaus Vorbilder sind.
Und das dann, werden sie
dann wahrscheinlich. Eben, einfach so. Aber sind wir im Mangel von Vorbildern? Und wo, warum, ja, was kann man davon über unsere Gesellschaft lesen? Das ist auch eine interessante Frage. Warum brauchen wir immer mehr solche Vorbilder? Also,
oder Götzen, ja.
Das werden wir auf einen anderen Kulturstammtisch verschieben müssen. Sagen wir noch einfach dies. Frankreich hat uns damit auch ein paar von den schöneren Bonmots und Wortspielen geliefert.
Ja, kann ich noch einen Witz?
Bitte, ich wollte noch ganz schnell meinen loswerden.
Okay.
Les Bleus, les Bleus ist nicht schlecht und Vive la Farce ist auch nicht schlecht. Mhm. Jetzt Ihren, Anfroni.
Nein, das war nur ein Südafrikaner, der zu einem Franzosen sagt, vous en allez déjà?
Gehen Sie schon nach Hause, in anderen Worten. Das war der Kulturstammtisch mit meinen Gästen heute, Anne Fournier, Deutschschweizer Korrespondentin von Le Temps, und Pedro Lenz, Autor aus Bern. Mein Name ist Erik Fakon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.